Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi-Podcast.
Liebe Falstaff-Podcast-Zuhörerinnen und Fans, ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders, denn ein großer Traum ist wahr geworden. Ich habe jetzt einen Gast bei mir im Podcast, den ich mir schon sehr lange gewünscht habe. Und wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Und es ist der Bergdoktor Hans Siegel. Schön, dass du dabei warst.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass das Gespräch nicht ganz so dramatisch wird wie die Vorstellung. Aber ich freue mich, wenn man natürlich, wenn man sich aufeinander freut, ist immer was Schönes. Ich freue mich auch sehr.
Wie geht's Ihnen? Sie sind gerade mitten in den Dreharbeiten.
Ja, wir drehen gerade und wir sind jetzt nach einer Schlechtwetterperiode, sind wir am Gruberhof tatsächlich gelandet bei schönem Wetter und wir drehen Staffel 17. So schaut's aus.
Wahnsinn, das ist schon beachtlich. Sie haben 2008 mit dem Bergdoktor begonnen, als eben alias Martin Gruber. Und warum glauben Sie, bevor wir noch ein bisschen so über Ihren Werdegang sprechen, wenn wir jetzt gerade so mitten drinnen sind beim Bergdoktor-Dreh, warum glauben Sie, dass der Bergdoktor so wahnsinnig beliebt ist und so viele Zuseher hat und alle mitfiebern, ob er mit welcher Frau er glücklich wird, welche Fälle er wieder lösen kann? Warum glauben Sie, dass das so gut ankommt?
Also zum einen schon mal aus den Gründen, die Sie jetzt genannt haben. Zum anderen haben sich die Motivationen, glaube ich, im Laufe der Zeit verändert. Wenn wir zurückdenken, und da schreiben wir schon fast ein bisschen Fernsehgeschichte, von vor 17 Jahren haben wir angefangen, diese Geschichte zu erzählen. Da war das ein guter Wurf des Produzenten, eine archaische Arztfigur in den Bergen zu erzählen, vor einer unheimlich tollen Kulisse hier vom Wilden Kaiser, gepaart mit dieser Familiengeschichte und auf der Suche nach dem Glück. Das war einfach so, zu dieser Zeit, hat das gut funktioniert. Und was dann passiert ist, hat uns alle überrascht, nämlich wir haben das Publikum auf diese lange Reise mitnehmen können. Das heißt, wir haben am Anfang waren die Zuschauer etwas älter und haben dann aber durch diese Geschichte mit Tochter, der beiden Brüder, Identifikationspotenzial gekriegt und dann wurden die Zuschauer immer jünger, Familien und Kinder. Und dann haben wir das quasi, konnten wir das von Jahr zu Jahr die Zuschauer mitnehmen und hat sich das eben entwickelt. Und das war, wie man dann sagt, ein gelerntes Format und so konnten wir von Jahr zu Jahr voran und haben natürlich dann immer mehr Zuschauer bekommen, was unheimlich toll ist. Und insofern ist es alles ein bisschen Magic, wie das so entstanden ist.
Sie sind ja, auch wenn wir es nicht glauben wollen, aber es gibt ja den Martin Gruber sozusagen dann doch nur im Fernsehen und Sie sind ja doch eine Privatperson.
Den gibt es echt, den gibt es wirklich. Wenn ich nicht da bin, ist der wirklich da unterwegs, müssen Sie schauen. Das ist ein grüner Mercedes vor miteinander, genau.
Und was für tolle Landschaftsausnahmen auch immer, wenn er herumkurft.
Ja, genau.
Aber wie viel Martin Gruber steckt denn wirklich in Hans Siegel?
Das ist meine Lieblingsfrage. Das ist bei Serienfiguren ist es so, dass man sagt, dass man die Figur natürlich besser nah an sich baut, weil es natürlich, wenn man jeden Tag in diese Figur schlüpfen muss, geben sich natürlich gewisse Berührungspunkte, wo man im Laufe der Zeit sich immer mal wieder erkennt. Es ist der Charakter, der natürlich ja auch ähnlich ist und ich habe immer am Anfang den Martin Gruber mit viel Empathie ausgestattet, weil das ja letztendlich auch das ist, was die Leute auch immer wieder feststellen in ihrer eigentlichen Situation, dass es diese Empathie eigentlich nicht gibt in der Realität.
Ja, das stimmt. Auch faszinierend ist, dass die Rolle auch irgendwie alles kann. Das ist natürlich dann von irgendwelchen Diagnosen über Operationen, die man vielleicht das Allgemeine dann auch nicht so macht. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist, entspricht so gar nicht Ihrem Naturellen?
Ja, was heißt naturell? Also zum einen, wir haben die Operationen sind für den Martin Gruber waren überschaubar. Er kann alles, das heißt, er ist ein guter Diagnostiker eigentlich, ne? Und ich kenne tatsächlich hier in der Gegend meinen Hausarzt, der ist ein Internist, gelernter Internist, aber eben auch ein guter Diagnostiker. Insofern passt das schon zusammen. Und die Diskussion über die Art von Martin Gruber, wie er mit Medizin umgeht und was er tut und was er kann, ist, finde ich, auch mit Abstand gesehen immer sehr interessant, weil die Leute es dann diesem schulmedizinischen System auch anpassen. Es kann doch nicht sein, dass jetzt einer, der Neurochirurg ist, etwas über die Leber weiß oder so. Und das ist aber durchaus möglich. Insofern, dass der ein breites Feld hat, das ist schon klar. Was ich auch manchmal ein bisschen fragwürdig finde, ist, dass er, wo ich mich freue für ihn, ist, dass er ein ganzes Krankenhaus bedienen darf, weil er die Chefs kennt. So, das, glaube ich, gibt es in der Form in der Realität nicht, dass er in der Klinik anruft und sagt, ich brauche einen Slot für ein MRT, CT und was weiß ich was alles. Aber ein bisschen Fiktion muss sein und das ist ja auch das, was wir mit Augenzwinkern auch verkaufen.
Ich glaube, es ist auch schön, wenn vielleicht, und es werden garantiert sehr, sehr viele Ärzte und Ärztinnen zuschauen, wenn man auch dann bedenkt, dass es immer so in der Regel einen Patienten oder einen Fall gibt, dem sie sich dann zu 100% und voller Aufmerksamkeit, Zeit und Elan, und Nerven widmen. Das ist ja eigentlich auch ganz schön anzusehen.
Ja, aber auch da ist wieder zu sagen, es ist der Abgleich mit der Realität. Wenn wir uns einen Krimi anschauen, dann sehen wir auch einen Tatort, wo ein Kommissar 90 Minuten lang einem vermeintlichen Mörder hinterherläuft und einen Fall klärt. Da sagt niemand was, ne? Jetzt bei uns ist es so, sie hat ja nur einen Patienten und so. Und das finde ich sehr interessant seit Anbeginn, dass die Leute sehr leichtfertig auf unser Format rumklopfen. Und Dr. House hat mindestens ebenso viele Dinge, die seltsam waren. Da war immer alles cool. Und bei uns wird dann wirklich, wird dann, wie heißt, der Finger auf die Waage gelegt. Und er hat dann einen Patienten und macht dies und macht jenes. Und das finde ich sehr sympathisch eigentlich, weil es zeigt, dass wir angekommen sind bei den Zuschauern und dass sie sich dann damit eben auseinandersetzen. Aber in Wahrheit ist es so, jede Krimi-Folge hat einen Kriminalfall und ist in der Realität ja auch anders, ne? Und so ist es bei uns auch. Und dieses bisschen Fiktion muss man sich ja auch erlauben.
Und das irgendwie ist ja auch schön und jeder wünscht sich ja vielleicht auch so eine individuelle Betreuung, aber Sie haben absolut recht, das habe ich noch nie so irgendwie hinterfragt mit den
Ja,
Krimis.
genau,
Aber
aber es. Ne?
den Werkstatt gibt es seit 2008, dementsprechend wird das auch gerne angenommen und die
Ja.
Zuseher lieben diese
Ja.
Art des Umgangs mit den Patienten und
Das
alles, was
stimmt.
von Europa
Das
kommt.
stimmt. Das stimmt natürlich, weil versuchen Sie mal schnell einen Termin beim HNO zu kriegen und dann ist es aber in 10 Minuten durch. Und natürlich ist auch das ein bisschen das Geheimnis, dass man in dieser Überhöhung und ich sage immer in diesem Eskapismus sich am Mittwoch in Österreich und am Donnerstag in Deutschland von 20:15 Uhr 90 Minuten lang einfach mal ausklingt aus dem ganzen Weltgeschehen und sagt, so, jetzt bin ich da in dieser Fiktion drin. Und dieser Eskapismus wird natürlich durch die Natur, den Berg, die Berge und diese Figurenkonstellationen enorm gut bedient. Und deswegen ist zum Beispiel immer schön, wenn ich Menschen treffe auf der Straße oder irgendwo, wenn man sich begegnet, die freuen sich einfach immer, die haben immer ein Lachen und freuen sich, dass sie diese Filme geschaut haben. Was gibt Schöneres, wenn man so das mal so über die letzten 17 Jahre anschaut, ne?
Absolut. Und die Landschaft ist ja, wie Sie es gerade erwähnt haben, auch ein absolutes Highlight. Sie drehen in Tirol.
Ja.
Interessanterweise, Sie sind ja in der Steiermark geboren und haben dann aber irgendwie in Salzburg mit Jurastudium und Englisch und Psychologie auf Lehramt und so weiter begonnen und dann erst die Ausbildung, aber auch wieder in Innsbruck gemacht zum
Ja.
Schauspieler, beziehungsweise Sänger, Tänzer.
Ja.
Also bezüglich Schauspieler, Sänger, Tänzer, ich habe da jetzt so eine, ich erinnere
Kurze
mich da an.
Korrektur. Auch
Ja.
mein Studium hat auch in Innsbruck stattgefunden. Also ich
Auch in Innsbruck.
war,
Das heißt,
genau.
ihr Herz schlägt für Tirol.
Ja, ich bin schon relativ lang in Tirol, das stimmt, ja.
Warum gerade da? Ich meine, abgesehen davon, dass ich es super spannend finde, dass Sie zuerst so ganz andere Bereiche studieren wollten und auf einmal sagen, ich gehe jetzt ins Tiroler Landestheater und mache hier meine Schauspielausbildung, wo Sie ja dann auch Ensemblemitglied waren. Warum auf einmal dieser Sinneswandel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist die Frage, die ich mir bis heute noch nicht erklärt habe, woher das kam tatsächlich oder oder war das eigentlich immer schon mein Wunsch? Also ich weiß, dass ich in der Schulzeit wollte immer mal in die Theatergruppe, die war aber immer entweder schon voll oder ist ausgefallen in diesen Jahrgängen, wo ich Zeit gehabt hätte in der Schule. Und dann habe ich da in der Schule schon angefangen zu moderieren und habe dann die Abschlussbälle oder sonstigen Veranstaltungen moderiert. Und das war offensichtlich immer schon für mich keine große Schwierigkeit, nach außen zu gehen oder so.
Und
Und
warum gerade den Wohl?
weil ich davor in Vorarlberg gewohnt habe und dort Matura gemacht habe und mich dann eingeschrieben habe in die Pädagogische Akademie Feldkirch und ein Freund von mir gemeint hat, ja, komm doch mal nach Innsbruck und schau dir die Uni an, vielleicht gibt es da noch was anderes. Und dann bin ich, weil es in Vorarlberg keine Uni gab, zu der Zeit bin ich dann nach Innsbruck gefahren, habe mir dann Jura eingeschrieben, also Jus eingeschrieben, weil es der letzte Tag der Inskription war und habe dann ein Semester Jus studiert, bin dann 6 Monate nach Amerika. Und weil mir dann Englisch gut gefallen hat und ich aber diesen ja, didaktischen Moment vielleicht schon hatte oder immer noch habe, vielleicht es gibt ja viele Kollegen, die auf Lehramt studiert haben, das hängt irgendwie zusammen, komischerweise finde ich. Und dann bin ich bei Lehramt hängen geblieben. Und in weiterer Folge war es dann so, dass Englisch und Psychologie meine Fächer geworden wären. Und hatte dann aber das Gefühl, dass das nicht reicht bis ans Ende meiner Arbeitstage, diese Motivation oder ja. Und dann dachte ich mir, das wird irgendwie, ich wollte kein Lehrer werden, der dann mit Mitte 40, 50 irgendwie Krise kriegt und sagt, ah, ich finde das alles schwierig, sondern dachte mir, muss mich jetzt vor Berufsbeginn oder Antritt mit dem Richtigen beschäftigen. Und so kam ich dann über ja, einen Zufall mehr oder weniger dann auf die Idee, mal beim Landestheater vorbeizuschauen und sagen, ob sie eine Schauspielschule haben. Und so ging das dann los in Innsbruck.
Und dass sie zum Beispiel so fix ans Theater gehen, beziehungsweise dort auch bleiben, also das war nicht so im Sinn oder ergab sich das einfach nicht so, weil sie so relativ zackig dann doch
Naja,
im Fernsehen bekannt
nein, na gar nicht. Ich war dann 94 fertig mit der Ausbildung und war dann relativ schnell 596. 97, 98 Ensemblemitglied
genau.
in Innsbruck. Das sind immerhin schon vier Spielzeiten. Und dann war ich 2 Jahre in Bremen bei der Shakespeare Company, auch fix, und bin dann kurz frei gewesen, habe ein bisschen was gedreht und bin dann noch einmal 2 Jahre nach Freiburg, also 1,5 Jahre. So. Und dann kam der Wechsel in die Freiberuflichkeit, weil wir im Landestheater, also im Freiburger Stadttheater, uns ein Intendant quasi wieder gekündigt hatte, was für uns als Ensemble hieß, wieder vorsprechen, wieder weiter, wieder auf die Reise. Und dann dachte ich mir, das mag ich jetzt nicht mehr und jetzt gehe ich frei. Und dann hat das mit, und dann kam die Soko Kitzbühel, dann kam die
Genau.
Fernsehgeschichte. Ja. Aber davor war ich großer Freund von Ensembletheater, war Ensemblesprecher und habe das geliebt und fand das oder finde es nach wie vor für junge Kollegen ein absolutes Muss, sich einige Spielzeiten in einem Ensemble zu befinden.
Sicher, weil auch natürlich sag
Also,
mal, die Orte auch eine andere sind. Man muss sich da wahrscheinlich anders auch orientieren an irgendwelchen
ja,
Regeln.
man hat ein ruhiges, geschlossenes System, wo man seinen Beruf auch ausprobieren kann, wo man sich freispielen kann von der Schauspielschule, von dem, was man gelernt hat. Und ich finde, ein Ensemble ist auch ein guter Ort, auf sich aufeinander zu schauen, einzustellen, darauf zu achten, was passiert. Man versteht gewisse Systeme in dem Beruf sehr gut. Und zum Beispiel glaube ich, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen letztendlich genauso funktioniert wie ein Dreispartenhaus von der Struktur her. Und es sind sehr viele Parallelen und ich finde, dass längerfristige Zusammenarbeiten mit einer selben Gruppe, mit einer Crew, mit einem Team hat mich sehr glücklich gemacht und ich glaube, das ist am Anfang für jeden ganz gut.
Haben Sie jemals überlegt, also Arzt zum Beispiel, also das Medizinstudium kam nie in Frage?
Nein,
Oder?
das kam nie in Frage. Obwohl mein Zivildienst, da habe ich als Pfleger gearbeitet, also ich hatte da schon, bin schon affin für den Patienten an sich, aber Medizin zu studieren, nee, nee.
Und wie viel lernt man so, wenn man so in einer Arztserie mitspielt? Nimmt man da auch was mit nach Hause? Also ich meine, kann ja auch sogar sein, dass Sie angesprochen werden auf der Straße mit: Mei, Herr Gruber, schauen Sie mal, und das ist aber dann
Ernst einmal,
bekannt.
na. Also das passiert nicht mehr. Da ist das Publikum auch schon sehr weit vorne mittlerweile. Und wenn ich mich dafür interessiert hätte, medizinisch, also es bleibt immer ein bisschen was hängen, so, also, ne, was man so für Fälle hat. Es verschwindet aber auch viel, weil es, wenn die Basics nicht gesetzt sind, dann wie soll das andere halten? Aber ich merke mir schon vieles und ich merke, dass ich jetzt, glaube ich, ein sehr gut trainierter Ersthelfer wäre, aufgrund der immer wiederkehrenden Vorgänge und Fragen und Szenen und so. Aber das muss ja auch nicht bleiben. Mein Beruf ist Schauspieler, nicht Arzt. Insofern nehme ich es gerne mit, wenn es passt. Und genau.
Was auch
Freue mich
gut
drüber.
ist, denn sie sind ja auch vielfach ausgezeichnet. Unter anderem ist ja auch mehrfach sind sie auch mehrfach Romy-Gewinner, also österreichischer Fernsehpreis als beliebteste Schauspielerserie und vieles mehr. Das heißt, es kommt gut an. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade vor der Kamera stehen und Bergdoktor drehen oder moderieren oder irgendwie einen sonstigen?
Beruflich mache ich gerne Lesungen. Habe jetzt im September, ich habe jetzt noch mit der Philharmonie Salzburg, Elisabeth Fuchs, machen wir nochmal das Hexenlied, glaube ich, in Bad Gastein ist es. 2. September, kurze Werbung machen. Dann habe ich im Juni in Bad Homburg eine Lesung mit einem Orchester. Da lese ich Der Graf von Monte Cristo, sehr viel auf der Bühne mit Lesungen, was mir unheimlich viel Spaß und Freude macht, weil ich sehe, dass Menschen einen immer noch und gerade im Zeitalter von diesem furchtbaren Handy Lust haben, sich einer Lesung hinzugeben, sich was vorlesen zu lassen. Eine ganz altertümliche Kunstform eigentlich und das ist ganz schön. Dann hatte ich letztens das Glück, ein Quiz zu moderieren oder jetzt kommen die Starnächte, dreimal, einmal Neusiedlersee, einmal Wörthersee, einmal Wachau. Mit Barbara Schöneberger zusammen. Also von dem her wird man nicht fad und privat. Genieße ich dann eher die Ruhe und gehe mal auf den Berg oder gehe mal Golf spielen oder viel schwimmen im Sommer und bin viel mit der Frau zusammen. Wissen Sie?
Schön. Also
Ja,
Freizeitleben.
es gibt so Lebensmenschen, weißt du, mit denen man lebt, mit denen lebt man so privat, so, also mit der Frau zum Beispiel, meiner Ehefrau Susanne. Und da macht man viel. Wir reisen gern oder sind unterwegs und so. Ja.
Gehen Sie auch gern essen oder kochen Sie dann oder sind Sie dann eher so, dass Sie sagen, es gibt andere
Na,
Prioritäten?
beides. Wir gehen gerne essen, wir kochen gerne und ist schon auch ein Thema. Ja.
Ich hab nachgelesen in einem der vielen Interviews, die Sie gegeben haben, sagen Sie
Ja.
unter anderem, dass Sie sich dann auch ein bisschen nach vor allem so Dreharbeiten und wenn Sie dann sozusagen sich zurückziehen und ein bisschen eine Pause gönnen, dass Sie dann auch gerne mal sozusagen offline sind und auch, weil Sie es jetzt
Ja.
gerade erwähnt haben mit Handy, dass Sie das dann auch gerne wegnehmen.
Ja.
Gleichzeitig sind Sie vor allem auch während Dreharbeiten und so auf zum Beispiel Social Media sehr aktiv und nehmen auch die Fans mit ans Set und so weiter, also so ohne natürlich
Ja.
großartig was zu verraten. Wie sieht das aus? Wieso ist es Ihnen so wichtig, dass Sie auch mal offline sind? Oder sehen Sie auch vielleicht, also sehen Sie Vorteile, aber natürlich auch Nachteile im Social Media Bereich? Vor allem auch
Genau,
jetzt im Privatleben betrifft.
es ist beides. Also zum einen, ich finde nicht, dass ich sehr aktiv bin. Ich finde, dass ein Kollegen viel aktiver unterwegs, die wirklich sehr viel mehr posten. Aber egal, sei es drum, es ist natürlich eine Aufmerksamkeitsgeschichte. Also wenn man sich damit beschäftigt, und es ist ja auch Arbeit, ne? Wenn man jetzt diese Influencer bedenkt, das sind hart arbeitende Menschen, auch wenn es sich so aussieht, denn diese Beiträge müssen erstellt, geschnitten, gemacht, produziert werden. Und das ist eine Arbeitsnummer, so das von der Mache her. Das andere, wenn man sich dabei ertappt, dass man auf Twitter oder Instagram einfach mal so runterscrollt, sind das so Mikroinformationen, und nennen das immer Mikroexplosionen im Kopf, weil man natürlich die Informationen ja auch, man muss sie ja auch verarbeiten. Und wenn ich dann sehe, dass Leute eine Screentime haben am Tag von 3 bis 5 Stunden, und sich das alles anschauen musste, das irgendwo hin. Und das führt zu einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne, das führt zu einer reduzierten Aufmerksamkeit, das führt zu Konzentrationsstörungen, das führt zu Schlafstörungen. Das ist ja alles erwiesen. So, und jetzt rede ich nicht als Arzt, sondern als Mediziner,
Habe nur
sondern
gedacht, jetzt kommt man nicht drüber.
genau. Es ist aber so, dass das für mich, wenn ich das benutze, ich das auch merke, dass man da ein bisschen hibbeliger wird mit der Zeit. Und dann ist es ein totales Muss und ein Genuss auch über lange Zeit, also 3 Monate zum Beispiel mache ich es immer im Winter, diese Social-Media-Knöpfe auch vom Handy lösche, weil das nicht Teil des Lebens dann ist. Und es ist auch nicht Teil des Lebens. Und da gibt es Kabarettprogramme, da gibt es Abhandlungen, alles Mögliche. Und ich erzähle es auch immer wieder gerne auf der Bühne, dass man dieses Handy einfach wegmachen soll. Man kann es einfach weglegen und das ist gut. Man mag es nicht glauben. Es ist gut für jemanden, der sehr viel das benutzt. Ich benutze es beruflich, andere eben auch privat. Und damit bin ich am Ende meiner Brandrede gegen dieses höllische Internet und sage nur, liebe Leute, es gibt eine Zeit, wo man vielleicht mehr dem Partner in die Augen schauen muss, als auf ein Reel auf Instagram.
Stimmt. Oder man schaut auf sie auf der Bühne.
Oder so. Oder so.
Und, genießt die Lesung,
ja.
Die Kombination mit Musik und ist auch was Schönes. So eine Offline-Zeit, in der man
oder.
Anders...
Ja, so, man ist schon mittlerweile so, zivilisationsgeschädigt, dass man Leute Gespräche führt, wie, du, neulich war ich im Wald spazieren, stell dir vor, nein, wie lang? Eine halbe Stunde, ja und? Das war schön, na wirklich? Und dann fragt man sich so, aber daran sieht man ja auch, dass man sich einfach mal wieder, da kann man auch hingehen in den Wald, nicht so. Und dann kann man, wenn man es vermisst, ein Handy zu streicheln, so kann man einen Baum streicheln zum Beispiel. Das ist auch schön.
Und man kann zum Beispiel auch, wenn man mit der Frau durch den Wald geht, kann man den Baum und die Frau umarmen.
Das ist richtig. Das ist ein Win-Win für alle. Der Baum freut sich auch. Ich verstehe.
Absolut.
Genau.
Naturverbunden,
ja.
Und voller Liebe.
Und so ist es.
Das ist herrlich. Und was steht jetzt an? Also wie sieht es denn jetzt aus? Sie drehen da jetzt noch fertig, beziehungsweise wie lange wird eigentlich so eine Staffel dann gedreht? Wie darf man sich das vorstellen, jetzt als, wenn man nicht selber in der Branche ist?
Wenn man, wie soll ich sagen, also man, wir brauchen, wir haben 8 Folgen, 8 mal 90 Minuten, von 24. April bis 7. oder 1. oder 3. so Anfang Dezember, so. Das sind 16 Tage pro Film. Das ist sehr, sehr wenig. Wir haben einen 13-Stunden-Tag. Wir arbeiten Montag bis Freitags. Ab und an auch Wochen, auch Feiertage werden durchgearbeitet. Dann kriegen wir aber einen anderen Tag frei. Manchmal arbeiten wir am Samstag. Da sind wir dann in Schwarz, in der Lichthalle heißt sie, in der großen Eingangshalle. Weil dort ist dann das CT, beziehungsweise eben diese Location. Da haben wir einen Samstag, ansonsten drehen wir Montag bis Freitag. Und das geht von April bis Dezember. Im August haben wir drehfrei, weil wir haben Familien, Väter und Mütter am Set und die brauchen auch ein bisschen Zeit. Außerdem müssen wir vorbereiten und nachbereiten. Insofern ist diese Staffel in 2 Blöcke à 4 Folgen geteilt. Alle 2 Folgen wechselt der Regisseur, die Regisseurin. Und dann ist eine Staffel dann zu Ende.
Wahnsinn, also das ist ja dann doch, weil ich habe mir jetzt so gedacht, das ist vielleicht so ein paar Monatsdreh, was eh schon lang genug ist und dann haben
ja.
Sie zumindest auch wieder ein bisschen Zeit und können ihren
ja.
Urlaub machen oder sowas. Aber zumindest im August steht dann ein bisschen eine Pause an.
Da ist mal kurz Pause, da werden aber schon wieder die neuen Bücher vom zweiten Block, also von der zweiten Hälfte, dann bearbeitet und gelesen. Also so wirklich einen Stillstand gibt es da auch nicht. Es ist schon die ganze Zeit, ist dann steht der Bergdoktor drüber, über der Zeit.
Okay. Und
also
gibt es irgendetwas, wenn Sie sagen, Sie haben einen doch sehr, sehr intensiven Alltag dann, vor allem auch während der Dreharbeiten, Text lernen und sich vorbereiten,
ja.
in die Rolle auch irgendwie schlüpfen, auch wenn sie sehr nah an Ihnen,
ja.
wenn sie angepasst ist. Gibt es irgendwas, was Ihnen dann total gut tut, wenn Sie sagen, dass Sie haben gesagt, Sie verreisen gerne mit Ihrer Frau
dementsprechend, ja.
aber wenn das Jahr so durchgetaktet ist, hält sich das ja wahrscheinlich dann ein bisschen zumindest in der
ja. Zeit
in Grenzen. Was
also,
machen Sie
oder
was
das, das schön, die schönste Abwechslung ist dann tatsächlich, also ich lebe während des Drehs, während wir drehen in Tirol, bin am Wochenende aber zu Hause am Ammersee und dieser Wechsel von Berg auf See, das ist was mich unheimlich glücklich macht. Also ja, das ist unheimlich schön. Man hat jetzt hier quasi die natürliche Augenbremse, den wilden Kaiser vor sich immer, den Berg. Und das ist schön, weil man natürlich da sich daran reiben kann. Und ich habe jetzt, glaube ich, was, ich muss mal schauen, ich habe, glaube ich, 3000 Fotos vom wilden Kaiser immer vom selben Punkt aus gemacht in den letzten Jahren, weil der auch immer anders ausschaut. Und zu Hause sitze ich dann am See und kann weit schauen und kann den Blick fließen lassen. Insofern gehört das zusammen.
Was spannend ist, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf Social Media zurückgeht, es gibt ja so diesen Trend immer mehr und mehr, dass man wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das über die Zeit immer vom selben Punkt fotografiert, könnte man jetzt vielleicht sogar mal so ein Reel machen, wo man die ganzen Fotos zusammenschneidet,
ja,
und uploadet und dann weiß man, wie die Veränderung ist. Also quasi nicht bei sich selbst, was ja viele Menschen machen, sondern einfach beim Wilden Kaiser.
Ja, ich bin, das wäre auch schön, aber ich bin leider ein schlechter Archivar. Und lösche eigentlich wirklich alles. Also, dass ich unsere E-Mail noch gefunden habe, ist eigentlich ein Zufall. Aber ich lösche eigentlich alles. Und das mit den Fotos, es stimmt, ich müsste mich mal, aber dann muss ich wieder viel wischen und so. Das ist irgendwie, also ja, man könnte das machen. Ich schaue mal. Ein Auftrag. Sie geben mir einen Auftrag.
Ich gebe Ihnen einen Auftrag, erinnert Sie per Mail und wenn wir Glück haben, finden Sie die E-Mail und erinnern sich und dann kann man es umsetzen.
Und dann machen wir es, genau. Ja.
Will Sie gar nicht länger aufhalten, auch wenn ich
jetzt alles gut.
Sehr, sehr lange weiterreden könnte mit Ihnen. Ich bedanke mich sehr herzlich
für Ihre Zeit. Sehr gern.
Auch während der Dreharbeiten in der Mittagspause sozusagen sich Zeit genommen haben.
Sehr gern.
Und ich freue mich, Sie können es jetzt nochmal anteasern. September-Lesung, wann?
2. September, alles findet man auf den Social Medias, Leute, und irgendwo einfach eingeben, Hans-Siegel-Lesung. Salzburg, 2. September, 11. Juni, Bad Homburg. Es gibt ein paar Weihnachtslesungen und es gibt ein paar Termine. Die findet man auf der Homepage. Genau, wir machen das.
Alles gut an, wir werden auch, also für alle Falstaff-Podcast-Zuhörer und alle anderen, man darf es auch bei uns nachlesen. Wir werden das natürlich auflisten und freuen uns. Und der eine oder andere, die eine oder andere wird sie auf jeden Fall besuchen. Und ganz lustig wäre natürlich, wenn dann jemand den Podcast gehört hat und sie dann darauf anspricht und dann möchte
und
ich bitte informieren.
Bitte, und mit dem Falstaff in der Hand bei uns am Set steht und sagt, jetzt hier der Falstaff, dann machen wir natürlich ein Foto und posten es und sind auf den Social Medias verbunden. Ich freue mich so sehr. Ich bedanke mich, dass ich bei Falstaff zu Gast sein darf. Freue mich auf die nächste Ausgabe und irgendwann wird das Treffen persönlich sein und dann können wir über Genuss, die Welt, die Liebe
oder
die
Medizin sprechen.
Oder die Medizin sprechen. So machen wir das.
Waldbaden, Baumarmen.
Sowas.
Wir haben so viele Themen.
Ja.
Zeit.
Und wenn, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer vom Falstaff-Podcast, auch wenn der Bergdoktor mal nicht läuft, auch nicht in Wiederholung, nehmen Sie sich gedanklich eine Auszeit, schließen Sie die Augen, denken Sie daran, dieser Mann fährt immer, immer zu durch die grünen Berge, umarmt Bäume und ist nett zu den anderen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und let love rule. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke sehr, danke.
Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.